Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Es ist ja nicht so, dass die deutsche Sozialdemokratie noch nie auf ein Dreigestirn gesetzt hat. Schon die Troika Brandt-Wehner-Schmidt raufte sich mal mehr, mal weniger erfolgreich zusammen. Und auch in den 90er Jahren versuchte es ein Trio, die Partei an die Macht zu bringen. Doch so sehr Oskar Lafontaine, Rudolf Scharping und Gerhard Schröder versuchten, es wegzulächeln, es war ein reines Zweckbündnis, das bekanntlich auch nicht lange dauerte, weil jeder sich selbst für den geeignetsten hielt. Insofern ist bei dieser Troika-Neuauflage nun einiges anders. Nicht nur, weil mit den Ministerpräsidentinnen Malu Dreyer und Manuela Schwesig zwei Frauen neben Thorsten Schäfer-Gümbel die Dinge nun leiten sollen, sondern auch, weil sie von vornherein sagen, nur begrenzt für den Übergang die SPD führen zu wollen. Dazu gleich ein Gespräch mit Malu Dreyer. Zuvor fasst Thomas Kreuzmann den Tag nach dem Nahles-Beben zusammen.
Manche dachten, Manuela Schwesig macht's. Doch sie will nicht SPD-Vorsitzende werden, auch wenn dieses Amt für manche Genossen das Schönste neben dem Papst sein soll.
Mein Platz ist in Mecklenburg-Vorpommern.
In dessen Berliner Landesvertretung heute Abend Sommerfest und natürlich Spekulationen, wie es mit der Partei weitergeht, deren Chefposten nicht mehr allen attraktiv erscheint. Vorerst übernimmt ein Trio mit Ministerpräsidentin Schwesig, Malu Dreyer, der Regierungschefin von Rheinland-Pfalz, und Thorsten Schäfer-Gümbel, Oppositionsführer in Hessen, übergangsweise die SPD-Führung. Sie alle sind stellvertretende Vorsitzende.
Wir glauben, dass die Situation so schwierig ist und auch die Aufgaben so vielfältig sind, dass wir das in dieser Zeit auf mehrere Schultern verteilen wollen.
Und?
Das ist heute ein sehr ernster Tag, auch für die Sozialdemokratie. Viele Menschen haben an uns Erwartungen, viele Menschen sind enttäuscht und viele haben sich auch abgewendet.
Niemand aus dem Trio strebt dauerhaft den Vorsitz an. In 3 Wochen will man festlegen, ob es einen auf Oktober vorgezogenen Bundesparteitag gibt. Zur Neuwahl, eventuell einer künftigen Doppelspitze, wie bei den Grünen oder bei der Linkspartei.
Ich persönlich bin sogar für eine Doppelspitze in Zukunft, dass man da einfach auch mal wieder breiter sich aufstellt. Wenn es mehr Kandidierende gibt, gerne auch mit einer Urwahl. Also wir können auch ruhig ein bisschen lebendiger werden.
Andrea Nahles nahm heute Abschied in der Parteizentrale und umarmte verbal sogar die Journalisten, die sie nicht immer so gern hatte wie heute.
Ja, guten Tag. Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin zurückgetreten. Und ich wollte mich auch bei Ihnen persönlich für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken.
Als Vorsitzende konnte Nahles auch austeilen, aber zuletzt musste sie viel einstecken. In ihrer Gegenwart zogen einzelne Abgeordnete über sie her, als ob sie nicht da wäre, oder zweifelten öffentlich an ihrer Eignung zur Fraktions- und Parteivorsitzenden.
Ich glaube, es hat Zeichen von Illoyalität gegeben und Zeichen von mangelnder Zusammenarbeit. Ich kann das nachempfinden. Ich habe das in ähnlicher Weise ja auch erlebt als Vorsitzender der Partei.
Die Einzelnen, die immer wieder, oftmals weitgehend unwidersprochen mit solchen Äußerungen in der Öffentlichkeit waren, die haben das Bild geprägt und denen haben wir alle nicht entschieden genug widersprochen. Und das kreide ich uns und auch mir persönlich an.
Viel Selbstkritik. Die Jusos nehmen es Nahles nicht mehr übel, dass sie die SPD in die Große Koalition führte, während die GroKo-Kampagne der Jusos scheiterte. Doch jetzt formieren sich die Gegner der Großen Koalition neu.
Mein Landesverband hat damals schon gegen einen Eintritt in die Große Koalition geworben. Und gestern im Landesvorstand ist das auch noch mal bestätigt worden.
Vieles steht in Frage. Auch dass Justizministerin Barley ins Europaparlament wechselt. Sie wird jetzt eventuell von der SPD in Berlin gebraucht. Wenig scheint vorhersehbar, auch nicht das Wetter bei Schwesig Sommerfest. Da standen zeitweise fast alle im Regen.
Und darüber, wie die SPD nun weitermachen will, habe ich vor der Sendung mit einer der 3 Interimsvorsitzenden gesprochen, der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Guten Abend, Frau Dreyer.
Einen schönen guten Abend.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die SPD sich immer wieder so brutal selbst von innen demontiert?
Ach, das muss man, glaube ich, jetzt gar nicht erklären. Das ist alles sehr unschön und das ist eine ganz, ganz schwierige Zeit für uns. Es ist auch nicht schön, immer wieder mitzukriegen, dass Kräfte in unserer eigenen Partei unsolidarisch agieren. Und alles, was wir erlebt haben in der letzten Zeit, das wird man am liebsten ungeschehen machen, kann man aber nicht. Ich habe hohen Respekt vor dem Schritt von Andrea Nahles und ich will ihr auch noch mal immer wieder danken für das, was sie geleistet hat. Verdient hat sie etwas ganz anderes. Jetzt hat sie konsequenterweise für sich diesen Schritt getroffen. Es war sehr, sehr berührend heute auch die Rede, die sie nochmal gehalten hat. Mir tut das alles sehr, sehr leid. Wir können jetzt einfach nur nach vorne blicken und immer wieder deutlich machen, das ist kein Umgang, wie wir ihn eigentlich akzeptieren können. Wir müssen uns verändern, wir müssen zusammenhalten, damit die SPD wirklich auch wieder Land gewinnt.
Aber kann es sein, dass diese Aggressivität, mit der die Fraktion nun gegen Andrea Nahles vorgegangen ist, was ja auch viele bestürzt hat, auch mit der Panik vor dem endgültigen Absturz der SPD zu tun hat?
Das hat sicherlich ganz viele Gründe. Sicherlich auch Panik, natürlich. Abgeordnete schauen auch darauf, wie sieht es eigentlich aus bei anstehenden Wahlen. Die Europawahl ist natürlich für uns auch wirklich schlimm gewesen. Auch Bremen, all die Entwicklungen in den letzten Monaten waren für uns sehr, sehr schwer auch zu ertragen. Dennoch, das rechtfertigt alles nicht den Stil, den wir erlebt haben. Das geht gar nicht. Man kann nicht mit Parteivorsitzenden so umgehen. Ich kann das auch nur kritisieren und ich kann appellieren an alle. Wir leben in einer Zeit, wo der Umgang miteinander insgesamt ja auch sehr, sehr kritisch zu bewerten ist. Wir sehen diese öffentlichen Debatten. Man hat eigentlich gar keine Hemmschwellen mehr. Aber wir in der SPD, wir sollten davon wirklich Abstand nehmen. Wir sind eine solidarische Partei und das sollten wir auch zeigen im Umgang miteinander.
Das geht gar nicht, sagen Sie. Olaf Scholz sagt, dass im Fall Nahles, der ersten Chefin, ja auch Frauenfeindlichkeit eine Rolle gespielt hat. Dass das in der SPD noch ein Thema ist, überrascht Sie das?
Ja, ich will das aber gar nicht so zuspitzen an dieser Stelle. Natürlich, wenn man die Protokolle liest aus den Sitzungen, die veröffentlicht worden sind, dann hat das auch immer wieder diese Färbung. Nichtsdestotrotz sage ich, wir sind sehr stolz gewesen, dass wir jetzt endlich auch eine erste Frau an der Spitze haben. Und wir demonstrieren ja jetzt auch in dieser Übergangszeit mit zwei Frauen und einem Mann, dass wir selbstverständlich die Partei sind, die vor vielen, vielen Jahren immer auch schon für Gleichberechtigung eingetreten sind. Und wir sollten es uns angewöhnen, dass wir auch so handeln, auch im ganz Konkreten. Aber wenn ich in die Reihe der Parteivorsitzenden schaue und schaue, wie am Ende viele dann auch gegangen sind, so kann man schon sagen, wir sind nicht gerade besonders gut darin, die Arbeit unserer Parteivorsitzenden zu würdigen und ihnen dann auch tatsächlich ein Ausscheiden in Würde zu ermöglichen, sondern es gibt immer wieder diese Dinge, dass wir dastehen und sagen, wie kann das eigentlich sein? Und da muss einfach mit Schluss sein.
Gut, jetzt haben Sie erstmal mit einem Trio übernommen. Müssen es denn drei sein, weil sich einer alleine das nicht mehr antun will?
Nein, darum geht es ja gar nicht, weil wir sind jetzt nicht neu gewählte Parteivorsitzende, sondern wir sind Stellvertreter und Vertreterinnen. Wir haben damals gesagt, wir wollen gerne diese Aufgabe annehmen. Wir übernehmen diese Verantwortung. Und ich finde, wenn man in einer solchen Krise ist als Partei, dann müssen wir als Stellvertreter auch sagen, ja, wir helfen der Partei jetzt auch, diese schwierige Zeit zu überwinden, bis es eine Parteiführung eben wieder gibt, eine gewählte Parteiführung wieder gibt. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, ja, wir schließen auch unsere Reihen. Wir wollen zusammen das stemmen. Wir haben uns das nicht ausgesucht, sondern wir sagen, wir nehmen Verantwortung wahr als Stellvertreter. Und ich glaube, wir haben jetzt diesen Prozess auch aufgesetzt, um dann auch in einem guten Verfahren zu einer neuen Parteiführung wieder kommen zu können.
Habe ich Sie richtig verstanden? Sie könnten sich auch eine Doppelspitze vorstellen bei der SPD?
Es gibt im Moment sehr viele Vorschläge. Das ist auch gar nicht neu. Wir haben eingeladen heute im Parteivorstand dazu, dass viele Mitglieder sich wirklich auch beteiligen an dieser Diskussion. Wie stellen Sie sich eigentlich die Beteiligung vor? Und wie stellen Sie sich die Wahl einer neuen Führung, Parteiführung vor? Und wenn am Ende die Mehrheit sagt, wir würden gerne auf eine Doppelspitze gehen, dann sind wir offen dafür. Wir haben uns vorgenommen, dass wir am 24.06. das Verfahren dann miteinander besprechen im Parteivorstand und dann sozusagen auch das Verfahren starten.
Und wen wollen Sie künftig als Partei ansprechen? Geht es überhaupt heutzutage noch, den YouTuber genauso wie den Rentner breit gleich anzusprechen?
Naja, es ist ja schon in der Vergangenheit immer eine Stärke der SPD gewesen, dass wir die unterschiedlichen Bedürfnisse in unserer Gesellschaft zusammenführen. Und das heißt, dass wir vom Rentner natürlich bis zu dem jungen Menschen, dem YouTuber, den Menschen, die in der Cloud arbeiten oder am Krankenbett arbeiten, dass wir die Interessen auch wirklich zusammenbringen. Das ist ja eigentlich auch die Stärke der Sozialdemokraten. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir sie auch brauchen.
Meinen Sie das in Zukunft, dass
weiter so geht? Das stimmt, aber ich würde mal sagen, die Dinge, die wir in letzter Zeit ja in der Regierung tatsächlich umgesetzt haben, nämlich dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber beispielsweise zusammen jetzt wieder die Krankenkassenbeiträge zahlen, dass wir dafür sorgen, dass Menschen, die in der digitalen Welt von dem Verlust ihrer Berufe betroffen sind, dass sie sich weiterbilden können, das alles, oder dass 2 Millionen Kinder aus der Kinderarmut gehen können, das alles sind doch Indizien dafür, dass wir die Gesellschaft als Ganzes denken, dass wir sie im Zusammenwirken denken, im Zusammenhalt denken. Und das ist unsere Stärke und das müssen wir in Zukunft auch wieder stärker herausbilden, diese Positionen klären, aber vor allem vertreten und den Bürgern und Bürgerinnen deutlich machen, wir sind für sie da, nicht für uns selbst. Und daran arbeiten wir jetzt ganz hart.
Malu Dreyer, vielen Dank für das Gespräch nach Mainz.
Ich danke Ihnen.
Die SPD will also mal wieder die Frage beantworten, wer sind wir eigentlich und für wen sind wir da? Und beim Koalitionspartner CDU, da trafen sich heute Vorstand und Fraktionsvorsitzende ebenfalls zum Selbstfindungsseminar. Bleibt da noch Zeit für die Koalition fürs Regieren und Entscheiden? Offenbar schon, denn Union und SPD haben sich am frühen Abend auf Gesetzesvorhaben zu Asyl und Migration geeinigt. In einem Kompromiss, versteht sich. Wie der aussieht, berichtet Michael Stempfle.
Ihre Chefs mögen derzeit erschreckend hilflos wirken. Ganz anders die Innenexperten von Union und SPD. Sie machen ihren Job. Nach wochenlangem Ringen um Kompromisse, heute der Durchbruch.
Wir wollten Sie gerne darüber unterrichten, dass es uns in der Koalition gelungen ist, für die 8 Migrationsgesetze zu einer Einigung zu kommen.
Sage und schreibe 8 Gesetze. Alle aus dem Innenministerium, die Details bis zuletzt umstritten. Beispiel 1, Abschiebungen. Die neue Regelung klar und hart. Wer ausreisepflichtig ist, muss gehen. Wer der Aufforderung nicht nachkommt, soll einfacher abgeholt und häufiger als bislang in den Ausreisegewahrsam gebracht werden können.
Dafür haben wir verschiedene Fallgestaltungen vorgesehen und vor allen Dingen festgelegt, dass wenn das Ausreisedatum um 30 Tage überschritten ist, dass dann die Voraussetzungen für den Ausreisegewahrsam gegeben sind.
Seehofers umstrittenste Regelung soll bleiben. Da es derzeit zu wenige Abschiebeplätze gibt, soll für eine Übergangszeit von 3 Jahren gelten. Ausreisepflichtige sollen auch in Justizvollzugsanstalten untergebracht werden können, räumlich getrennt von Strafgefangenen. Beispiel 2. Duldung von abgelehnten Asylbewerbern bei besonders guter Integration. Wer bis zum 1. August 2018 nach Deutschland gekommen ist, aber abgelehnt wurde, bekommt eine Chance zu bleiben. Falls die Voraussetzungen erfüllt werden, die deutsche Sprache, ein Job und besonders gute Integration. Um die hohen Anforderungen zu erfüllen, bekommen die Bewerber Zeit bis Ende 2023.
Das heißt, Personen, die bis Mitte letzten Jahres hier in unser Land gekommen sind und die sich angestrengt haben, bekommen etwas länger die Möglichkeit, von der Beschäftigungsduldung zu profitieren.
Das Justizministerium hatte Seehofers Gesetze schon vor Wochen bei der Ressortabstimmung entschärft. Besonders wichtig für die Sozialdemokraten, die Fachkräfteeinwanderung. Jetzt konnte sich die SPD noch in wenigen zusätzlichen Punkten durchsetzen. Beispiel 3, Asylverfahren. Eine zusätzliche Beratung durch Wohlfahrtsverbände.
Zum Beispiel freuen wir uns, dass wir eine ausdrückliche Regelung bekommen zur unabhängigen Asylverfahrensberatung in den Ankerzentren. Das haben wir miteinander vereinbart. Das ist auch im Koalitionsvertrag schon angelegt.
Zwar blüht Ihnen erst noch die heftige Auseinandersetzung mit der Opposition. Doch die Innenexperten der Koalition haben gezeigt, dass sie es können. Vor allem auch ihren Chefs in den Parteizentralen.
Und dennoch, die Partner sind schwer angeschlagen. Und was macht die Große Koalition? Dazu ein Kommentar von Kirsten Gierschig vom Bayerischen Rundfunk.
Sie können es doch. Mit dem Gesetzespaket zur Zuwanderung zeigen Union und SPD, sie können Kompromisse finden, ganz ohne Wahlkampfgetöse. Warum nicht weiter so? Runter von den Maximalforderungen hin zur Lösung. Das müsste doch auch bei Grundrente und Solidaritätszuschlag zu machen sein. Beides jeweils Herzensthemen der Parteien. Die Erwartungen so hochschrauben, dass sie für die andere Seite kaum erfüllbar sind. Damit haben CDU und SPD im Europawahlkampf nicht etwa ihr Profil geschärft, sondern beim Wähler bloß einen zerstrittenen, handlungsunfähigen Eindruck erweckt. Das Wesen der Demokratie ist der Kompromiss. Und gerade die Volksparteien sollten eigentlich dafür stehen, Probleme frühzeitig per Kompromiss zu lösen. Doch in Union und SPD war der Wunsch nach Profilschärfung in letzter Zeit oft stärker als der Wunsch, Lösungen zu finden, die das Land voranbringen. Sollte die Koalition zerbrechen profitieren deshalb Parteien, die ihre Themen mit einer gewissen Kompromisslosigkeit vertreten. Im Westen die Grünen, weil man ihnen konsequentes Handeln beim Klimaschutz zutraut. Im Osten die AfD, weil sie auch jenseits des Migrationsthemas in vielen Punkten Kompromisse einfach ablehnt. Es ist bedauerlich, dass der Kompromiss in der Politik und durchaus auch in den Medien gerne mal kleingeredet und schlecht gemacht wird. Aber man kann nicht einerseits die Spaltung der Gesellschaft beklagen und andererseits den Kompromiss in der Politik verteufeln. Und deshalb einen ernsthaften Versuch, die Große Koalition noch zu retten, das erwarte ich ganz persönlich von einer, besser beiden, Volksparteien.
Kirsten Gerschek kommentierte. Er liebt kaum etwas mehr als den pompösen Auftritt. Und wenn die Engländer eins können, wie wohl kaum jemand, dann ist es Pomp zu liefern. Insofern eigentlich ideale Voraussetzungen für ein gelungenes Treffen von Donald Trump mit Königin Elisabeth II. Aber der amerikanische Präsident, der gerne das Image als Alle-Konventionen-Brecher pflegt, pfeift gewöhnlich auf das übliche Protokoll und verweigerte folgerichtig der Queen heute die übliche leichte Verbeugung. Wie schon beim Besuch im Vorjahr. Aber nicht nur deshalb wird auch dieser Staatsbesuch im Vereinigten Königreich kein reibungsloser, wie Alexander Westermann berichtet.
Es ist ein Besuch wohl ganz nach dem Geschmack des US-Präsidenten. Ein Staatsbankett im Buckingham-Palast, ausgerichtet von Queen Elizabeth II. Zu seinen Ehren.
Mr. President,
ich bin entzückt, Sie und Ihre Frau hier heute willkommen zu heißen.
To Buckingham Palace this evening.
3 Tage wird Trump insgesamt in Großbritannien bleiben, ein Staatsgast, der polarisiert. Schon am Wochenende sorgte er mit Äußerungen zur britischen Innenpolitik für Aufsehen. Er empfahl einen No-Deal-Brexit und brachte Boris Johnson als nächsten Premierminister ins Spiel. Kurz vor seiner Landung heute Morgen dann bezeichnete er auch noch Londons Bürgermeister, der zuvor seine Politik kritisiert hatte, via Twitter als einen eiskalten Versager. Die Begrüßung durch Außenminister Jeremy Hunt dann trotzdem herzlich. Ich habe ihm gesagt, dass wir eine Show für ihn aufsetzen, denn die USA sind unser engster Verbündeter und wir sind glücklich, dass er mit seiner Familie hier ist. Und die Show, die unter anderem Trumps Tochter Ivanka und ihr Mann vom Balkon des Buckingham-Palastes beobachten durften, war groß. Mit allen Ehren wurde Trump von der Queen willkommen geheißen. Was sie ganz persönlich von ihrem Gast halten mag, es bleibt ihr Geheimnis. Die Öffentlichkeit akzeptiert, dass die Royals manchmal Leute treffen müssen, mit deren Meinung sie nicht notwendigerweise übereinstimmen. Und die Queen ist mit 93 wahrscheinlich die erfahrenste Diplomatin der Welt. Das ist Teil unseres diplomatischen Pakets, aber es ist nicht alles. Die politischen Teams arbeiten mit Trumps Leuten beispielsweise an Handelsverträgen für die Zeit nach dem Brexit. Die USA, sie sind der größte Handelspartner Großbritanniens außerhalb der Europäischen Union. Und Trump ließ während des Besuchs verlauten, wenn das Land erst einmal seine Fesseln los sei, wäre ein sehr großer Trade-Deal möglich. Der Tag heute, er war aber vor allem zeremoniell. Am Grab des unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey gedachten Trump und First Lady Melania den Gefallenen des Ersten Weltkrieges, bevor sie dann Prinz Charles und seine Frau zu einem privaten Gespräch in deren Londoner Residenz trafen. Etwa 10.000 Polizisten sind in London im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf des Besuchs zu garantieren. Und während in diesen Minuten hinter den Palastmauern diniert wird, sammelten sich davor am frühen Abend schon die ersten Demonstranten. Der größte Protest gegen den Besuch des US-Präsidenten ist aber für morgen angekündigt. Medienberichten zufolge wird mit 750.000 Menschen gerechnet.
Und vor den Mauern des Buckingham Palace steht Stefan Niemann. Stefan, laut Trump selbst ist er sehr herzlich von den Briten empfangen worden. Deckt sich das auch mit Ihrer Einschätzung?
Also mein Eindruck ist, mit dieser Wahrnehmung liegt er gleichzeitig goldrichtig und meilenweit entfernt. Richtig ist natürlich, dass dieser Staatsbesuch am ersten Tag die Bilder geliefert hat, die der Präsident so mag, dass er mit dem Hubschrauber auf dem gepflegten Rasen vor dem Buckingham Palace landen konnte. Die Salutschüsse, die militärischen Ehren, all das hat ihm gefallen. Auch natürlich das Staatsdinner, was noch läuft und an dem außer der First Lady auch seine 4 erwachsenen Kinder teilnehmen. Das alles hat ihm geschmeichelt. Aber aber wo er die Massen und die Menschenmengen gesehen haben will, die ihm zugejubelt haben und ihre Freundschaft zu Amerika ausgedrückt haben, kann ich nicht sagen. Wir haben die nicht gesehen. Hier rund um den Buckingham Palace war über Stunden vieles abgesperrt. Es gibt ein paar vereinzelte Trump-Fans, die Schilder Welcome Mr. President hochgehalten haben. Auch ein paar protestierende Briten, die sagen, Trump wollen wir hier nicht, er ist nicht willkommen. Aber sein Eindruck ist da doch eher Wunschdenken als das, was wir hier in London heute erlebt haben.
Der heutige Tag war in erster Linie Zeremonie und Show. Morgen geht es dann um Inhalte. Da trifft Trump ja Premierministerin May, eine Regierungschefin, aber auf Abruf. Was kann da überhaupt rauskommen in diesen ungewissen Brexit-Zeiten?
Wenig, weil er ja eben, wie gesagt, mit einer Premierministerin spricht, die nach glücklosen Jahren jetzt gescheitert aus dem Amt geht, am Freitag schon. Die ist für ihn Geschichte. Er macht auch keinen Hehl daraus, dass er nicht besonders viel von ihr hält. Er würde lieber mit anderen Leuten sprechen, die vielleicht für die Zukunft dieses Landes stehen und ihm politisch näher stehen. Boris Johnson sei genannt, der ehemalige Außenminister, den Trump ja schon vor seiner Ankunft hier empfohlen hat als Nachfolger. Das kam nicht bei allen Briten gut an. Auch Nigel Farage, der nationalistische Rechtspopulist, der hier die Brexit-Partei anführt, ist jemand, mit dem Trump sich eng verbunden fühlt, dem er sich sozusagen politisch wie einem Bruder verbunden fühlt. Mit diesen Leuten will er sich treffen. Ob das tatsächlich stattfindet morgen, wissen wir nicht. Und das Handelsabkommen, von dem er spricht heute und über das er tweetet, das angekündigt wird, das riesengroß sein soll zum Wohle beider Länder. Ich bezweifle, dass das morgen substanziell hier schon Gestalt annimmt. Dafür ist zu wenig vorbereitet worden. Das sind wohl mehr Versprechungen, als tatsächlich gehalten werden können. Jedenfalls an diesem Tag.
Stefan Niemann, vielen Dank für die Einschätzungen nach London. Während Trump in London den Briten engere Handelsbeziehungen in Aussicht stellt, wird er zu Hause von Experten wegen seiner Handelspolitik kritisiert. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder.
In den USA steigt nach Ansicht verschiedener Ökonomen durch den Handelsstreit mit China und Europa die Gefahr einer Rezession. Das geht aus einer Studie vom Nationalen Verband für Betriebswirtschaft hervor. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Zölle und Gegenzölle, auf beiden Seiten schwarze Listen mit Unternehmen, die angeblich Interessen schädigen. Gegenseitige Lieferstopps, eine Spirale, die keine Gewinner kennt. 50 führende US-Ökonomen kritisieren die Trump-Regierung dafür. Ihre protektionistische Politik sei die größte Bedrohung für die US-Wirtschaft. Die Gefahr, dass sie in eine Rezession falle, sei von 35% im März auf aktuell 60% gestiegen. Die Unsicherheit zeigt sich an den Anleihemärkten. Dort stiegen die Kurse für 10-jährige Papiere der Bundesrepublik zeitweise auf einen Rekord hoch. Sie sind so etwas wie ein Gradmesser für Verlässlichkeit. Umgekehrt sank ihre Rendite auf einen Rekordtief. Geht man danach, ist die Wirtschaftswelt hochgradig unsicher geworden.
Das Verschicken von Postsendungen wird teurer. Ab dem 1. Juli kostet ein Standardbrief 80 statt wie bislang 70 Cent. Eine Postkarte kostet 60 statt 45 Cent. Die Erhöhung des Portos war schon länger geplant, aber erst jetzt legte die Post die Preissteigerung fest. Sie muss noch von der Bundesnetzagentur genehmigt werden. Das gilt aber als Formsache. Ein schwedisches Gericht hat die Ausstellung eines Haftbefehls gegen den WikiLeaks-Gründer Assange abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft wollte wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs ein Auslieferungsverfahren gegen den Australier in Gang setzen. Das Bezirksgericht in Uppsala entschied nun aber, dass es ausreiche, Assange mithilfe eines sogenannten Ermittlungsbefehls in Großbritannien zu befragen. Dort verbüßt er derzeit eine knapp einjährige Haftstrafe wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen. Italiens Ministerpräsident Conte hat mit Rücktritt gedroht, sollte die Regierungskoalition aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung sich nicht auf ihren weiteren Regierungskurs einigen. Der parteilose Conte sagte am Abend auf einer Pressekonferenz, er werde sein Mandat zurückgeben, wenn die Parteien ihre Differenzen nicht beilegen würden. Seit der Europawahl hat sich der Streit um Kompetenzen innerhalb der Regierung verschärft. Im Sudan hat das Militär mit Waffengewalt die Sitzblockaden von Regierungsgegnern aufgelöst. Nach neuesten Angaben von Ärzten wurden dabei mehr als 30 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt. Es waren die schwersten Zusammenstöße seit dem Sturz von Präsident al-Bashir im April. Deutschland und andere Staaten forderten ein Ende der Gewalt und die Rückkehr an den Verhandlungstisch.
Die Fußballsaison ist vorbei, aber keine Sorge, Ende der Woche beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Und doch gibt es in den Baumärkten keine Fahnen fürs Auto, keine Kappen in Schwarz-Rot-Gold. Könnte es daran liegen, dass es die Frauen sind, die zur WM fahren? Dabei ist Deutschland immerhin achtfacher Europa- und zweifacher Weltmeister und gehört bei der WM in Frankreich wieder zum Favoritenkreis für den Titel. Doch keine Spur von der Euphorie, die noch bei der WM 2011 im eigenen Land herrschte. Tapfer bedankt sich die Elf hier nach dem letzten Testspiel für die überschaubare Unterstützung und nimmt es selbstironisch, wie Julia Henninger berichtet.
Weißt du eigentlich, wie ich heiße?
Und ich?
Genau.
Wir spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt. Aber dass wir dreimal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Nicht? Stimmt, es waren ja auch achtmal.
Dass man sie nicht gleich erkennt? Im Werbeclip nehmen sie es sportlich. Und heute auf dem Weg zur Fußball-WM nach Frankreich, der Presserummel überschaubar. Die Mannschaft bleibt gelassen.
Wir haben einen eigenen Anspruch an Leistung und da ist es eigentlich nicht so relevant, wie viele Fernsehkameras jetzt da sind, sondern es ist relevant, was wir leisten können und was wir von uns selber erwarten und ob wir mit diesem Erwartungsdruck umgehen können.
Dass Profi-Frauenfußball nicht so gefeiert wird wie Männerfußball, könnte auch historische Gründe haben. Der DFB hatte ihn von 1955 bis 70 verboten.
Also wenn das die Normalität ist, dann bildet sich natürlich auch eine gesellschaftliche Sichtweise auf den Sport, dass das nichts Richtiges ist. Und wenn das 15 Jahre Normalität war, dann muss man ziemlich von vorn anfangen, kämpft auch gegen Widerstände. Und der DFB hat es den Frauen alles andere als leicht gemacht.
Sie aber gewinnen. Beim ersten Titel gab es dafür ein Kaffeeservice. Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile.
Vorurteile. Bei der Männer-WM wäre hier schon längst beflaggt. Eine Sportsbar in Stuttgart. Die Deutschlandspiele der Frauen-WM laufen hier zwar auch, aber ob die jemand schauen wird?
Frauenfußball seit den 90ern, glaube ich, kommt, wird besser, aber das braucht seine Zeit.
Ich gucke lieber Bezirksliga bei den Männern.
Die zweite Frauenmannschaft des VfB in Obertürkheim trainiert, während der Kader auf dem Weg zur WM ist. Und wem schauen Sie am liebsten zu?
Ich denke, auch in der Freizeit schauen wir alle öfter und gerne Männerfußball, das muss man ehrlich zugeben.
Dennoch mehr Unterstützung, mehr Anerkennung, mehr Aufmerksamkeit für die Frauen, das wünschen sie sich.
Bei den Männern bekommt man alles mit, obwohl man es nicht verfolgt eigentlich. Und bei den Frauen hätte ich es jetzt fast nicht mitbekommen, wenn ich in Facebook die DFB-Seite von den Frauen jetzt nicht folgen würde.
Ihre Idole sind meist noch Spieler. Es wird wohl noch dauern, bis daraus Spielerinnen werden. Ihr cooles Image könnte helfen.
Wir brauchen keine Eier. Wir. Wir haben Pferdeschwänze.
Wie bitte?
What? Nice.
Heute zuckte und rumpelte es kräftig am Himmel. Blitze über dem Flughafen Frankfurt-Main. In Hessen hagelte es auch an manchen Orten. In einem Einkaufszentrum in Darmstadt stand sogar das Wasser knöchelhoch. Und in Bad Schwalbach wurde aus einer Straße ein reißender Strom. Ja, Sven Plöger, was haben wir dann morgen zu erwarten?
Ruhigeres Wetter kann man sich im Moment kaum vorstellen, Ingo, aber tatsächlich, es wird sich wieder viel beruhigen. Die Unruhe des heutigen Tages ist raus. Und das sind natürlich diese typischen Unbilden des Sommers. Kaum kommt eine Südwestlage zustande, wird es schwüler und dann passieren eben auch diese unwetterartigen Gewitter. Wir gucken mal auf die Situation. Das hier, das ist das Frontensystem, was die Gewitter brachte. Zustand 12 Uhr. Wenn wir mal kurz zu unseren polnischen Nachbarn in die Hauptstadt dort nach Warschau gucken, angenehme Sommerwerte, 27 Grad. Bei uns in Berlin 35, auf der Vorderseite des Tiefs, extrem heiß. Übrigens gab es dann nicht nur später dort auch Gewitter, es gab vor allen Dingen vorher auch die Waldbrände, die uns jetzt immer noch in der Region weiter beschäftigen. Die A10 zum Beispiel, die Autobahn, ist zwischen dem Dreieck Havelland und Falkensee immer noch gesperrt wegen schlechter Sichtverhältnisse. Also noch ein ganz anderes Thema im Moment mit beim Wetter dabei. Und dann hinter der Front Paris heute mit 22 Grad viel kühler. Und jetzt lassen wir den Film kurz laufen. Und Sie sehen, wie sich diese Front aber mehr und mehr dann doch auflöst und morgen auf der Vorderseite dieses Tiefs hier westlich von uns wieder im Breitenstrom warme Luft nach Norden angezapft wird. Deswegen geht das Sommerwetter weiter, aber deswegen stabilisiert es auch ein bisschen. Das Ergebnis ist aber heute Nacht, dass es nach Nordosten noch ein paar Schauer gibt, dann im Umfeld Münchens knapp östlich von Mittenwald, praktisch geradeaus, fast bis Ingolstadt gibt es im Moment noch Gewitter. Weiter im Westen nur noch einzelne Schauer, sonst teils aufklarend. Frühtemperaturen meist 11 bis 16, in Schleswig-Holstein 7 Grad. Morgen Vormittag im Nordosten noch mal leichtes Grummeln, sonst sehr freundlich. Nachmittags in der Osthälfte vereinzelt, auch in der Mitte vereinzelte Gewitter, nach Nordwesten zum Abend teils kräftige Temperaturen, direkt an der Küste bei auflandigem Wind 19 Grad, sonst wieder 26 bis 32, im Südwesten 34 Grad, 34 haben wir auch am Mittwoch, im Norden schwere Gewitter, Donnerstag sind die im Osten da, sonst kühlt es sich ab, aber trotzdem, kaum ist der Juni da, ist gefühlt auch Sommer.
Passt ja auch, insofern vielen Dank Sven Plöger für diese Aussichten. Das war's von den Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Story im Ersten, die die Frage stellt, kann das Elektroauto die Umwelt retten? Das Nachtmagazin mit Anna Planken meldet sich um 0:15 Uhr und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.